Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 20. April 2008. Es ist die vierte Predigt in der Reihe 40 Tage mit Gott. Das Thema lautet: Lerne ganze Liebe von Jesus Christus. Es spricht Pastor Daniel Schad aus München.
Wir haben es gerade gehört in der neutestamentlichen Lesung. Da kommt ein Mensch zu Jesus und dieser gelehrte, gebildete Mann, der möchte nicht nur mit Jesus fachsimpeln, sondern er stellt ihm die Frage der Fragen überhaupt. Wie kann ich wirklich leben? Welchen Weg kann ich gehen, der zum Leben führt? Nur ein Haken hat die ganze Sache. Dieser Theologe, er möchte nicht wirklich eine Antwort, sondern er möchte Jesus auf die Probe stellen, er möchte Jesus versuchen. Jesus geht trotzdem auf die Frage ein und sagt: Du hast viel gelesen, du hast viel studiert, du kannst es selbst nachlesen, gib dir doch die Antwort selbst. Und so kann dieser Mann nicht anders und muss schönartig zitieren, was wir vorhin in der alttestamentlichen Lesung gehört haben. Und er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Frage der Fragen: Wie kann ich wirklich leben? Wie finde ich das Leben? Was muss ich tun, um wirklich zu leben? Wie muss ich leben, damit mein Leben gelingt in all seinen sozialen Bezügen? Wie muss ich leben, damit ich nicht nur einfach so dahin lebe und die Zeit verrinnt, sondern dass ich sagen kann, ich habe ein sinnerfülltes Leben? Wie muss ich leben, damit mein Leben Bestand hat, hier in dieser Welt und einmal auch vor meinem Schöpfer? Wie muss ich leben? Was soll ich tun? Wenn man heute in Büchergeschäften ist, da kann man alle möglichen Ratgeber finden zum Themenkomplex gut und richtig leben. Was wird einem da alles erzählt in dieser Literatur, was man alles tun soll, um gut zu leben? Angefangen von der richtigen Ernährung über die optimale Gewinnmaximierung bis hin zu Bildungsangeboten, die man unbedingt mitnehmen muss. In meiner Arbeit als Seelsorger, da habe ich noch nie erlebt, wenn es an die existenziellen Fragen geht, wenn Menschen mit Krankheit und Leid, auch mit dem Tod konfrontiert werden, dass sie dann sagen: Hätte ich doch mehr Gemüse in meinem Leben gegessen, dann wird es jetzt nicht so aussehen mit mir. Hätte ich mir doch noch ein zweites Haus gebaut, hätte ich mir doch damals den größeren Wagen gekauft. Oder hätte ich unbedingt noch dieses spezielle Seminar besucht? Ich habe es noch nie gehört von irgendjemandem, ganz egal welchen Hintergrund er hat, ob religiös oder nicht religiös, Christ oder nicht Christ. Ich habe es noch nie gehört, so eine Aussage. Aber ich habe schon viele Menschen gehört, die gesagt haben: Hätte ich mir doch mehr Zeit genommen für Menschen, hätte ich mir Zeit genommen für Beziehungen, die mir wirklich wichtig sind. Oder ein alkoholkranker Mann sagte mir vor ein paar Wochen: Ich bin selbst schuld, dass es so weit gekommen ist mit mir. Ich habe mein Leben selbst verwirkt. Ich denke, das ist schon eine ganz tiefe Erkenntnis, wenn man spürt, nicht nur die anderen, nicht nur die Gesellschaft ist schuld, sondern so wie ich gelebt habe, das hat auch etwas mit mir zu tun. Und hinter dieser Aussage steckt für mich der tiefe Wunsch oder die tiefe Sehnsucht: Ich bin nicht der geworden, der ich eigentlich hätte sein können. Ich bin nicht der geworden, der ich eigentlich von Gott her sein können, so wie Gott mein Leben gedacht und ausgemalt hat. Auch die Angehörigen von Verstorbenen, sie haben nicht irgendwelche Lebenskonzepte, sondern da geht es auch um die zentrale Frage: Was hat mir diese Person bedeutet, die eben verstorben ist? Was hat sie mir bedeutet, Und wie hat diese Person gelebt in den sozialen Bezügen? Und dann auch, ganz egal, ob die Menschen geglaubt haben oder nicht, es kommt automatisch die Frage, wie war auch das Verhältnis zu Gott? Gab es einen Gott über einem? Hat man den einbezogen ins Leben oder wurde diese Frage völlig ausgeklammert? Daher möchte ich euch und Sie alle heute Morgen einladen, über das Wesentliche des Lebens nachzudenken, über die Liebe. Peter hat es schon so schön formuliert und auch als Frage gestellt in seinem Eingangsvotum: Was ist eigentlich Liebe? Ist Liebe ein Gefühl? Wenn es ein Gefühl wäre, das möchte ich schon vorwegnehmen, dann wäre es schlecht bestellt um die Liebe, weil die Phase des Verliebtseins ist relativ kurz und dann bewährt sich die Liebe in einem Lernprozess, der drei Ebenen braucht. Und das hat Jesus in dem Doppelgebot der Liebe, oder ich möchte es formulieren, eigentlich in dem Dreifachgebot der Liebe, in dem Dreiklang der Liebe zum Ausdruck gebracht. Da ist meine Beziehung zu Gott. Wie gestaltet sich die? Da ist meine Beziehung zum Nächsten. Ich lebe nicht alleine auf dieser Welt, sondern ich habe immer Berührung mit meinem Mitmenschen. Wie gestaltet sich diese Beziehung? Und wie ist eigentlich meine Beziehung zu mir selbst? Habe ich Achtung vor mir? Wie sehe ich mich? Wie ist mein Selbstbild? Dieser Dreiklang, der gehört unbedingt zusammen, wenn wir von Liebe sprechen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, es ist ein sehr bekanntes Gleichnis und es nimmt diesen Dreiklang auf. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Text hinzunehmen, der diesen Dreiklang für mich auch in wunderbarer Weise ausgestaltet. Es ist ein Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, der lese ich die Verse 7 bis 12 und 16 bis 21. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. In diesen Versen, da wird dreimal von vollkommener Liebe gesprochen. Vollkommene Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn nicht nur von Liebe gesprochen wird, sondern gleich von vollkommener Liebe. Können wir nicht zufrieden sein, wenn wir mit unserem Nächsten so einigermaßen klarkommen? Wenn wir klarkommen mit den Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis? Ist es da nicht schon schwer genug, gut zurechtzukommen, dann auch noch gleich von vollkommener Liebe zu sprechen? Letzten Samstag, da habe ich einen Spaziergang gemacht mit unserem Sohn Und dann kam plötzlich von hinten ein ziemlich großer Hund auf ihn zu und ist gar nicht mehr weggegangen. Und dann habe ich gedacht, wo ist hier eigentlich ein Hundebesitzer? Ich habe erst niemanden gesehen und plötzlich kam weit hinten eine Frau und dann habe ich sie gebeten, könnten Sie mal Ihren Hund von meinem Sohn wegnehmen? Sie sehen, der hat Angst. Daraufhin beschimpfte mich diese Frau und sagte, Sie Hunderassist, Sie sind auch so ein Hunderassist, wie viele hier rumlaufen. Vollkommene Liebe im Alltag, gar nicht so einfach, das zu gestalten und das zu leben. Wie ist das zu verstehen, diese vollkommene Liebe, von der hier die Rede ist bei Johannes? Das Erste, und das finde ich so befreiend, die vollkommene Liebe besteht darin, sagt Johannes, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Vollkommene Liebe, damit wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Das ist für mich eine wunderbare Formulierung. Wir haben ja in der ersten Einheit 40 Tage mit Gott über Rechtfertigung gehört. Einmal Rechtfertigung von dieser Seite her zu sehen. Ein Tag des Gerichts, da wird mir es von der Formulierung ziemlich mulmig, wenn ich mir das überlege. Das ganze Leben liegt offen vor Gott. Da gibt es nichts, was ich verbergen kann. Alle Seiten, alle Gedanken, alle Neigungen sind offen vor Gott da. Und Gott sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Geh mit Hoffnung, geh mit Zuversicht auf diesen Tag hin. Das heißt, da ist einer, der kennt mich durch und durch, wie ich bin. Und er sagt, keine Angst, keine Sorge vor diesem Tag. Ich habe schon alles für dich geklärt. Du bist vollkommen angenommen, vollkommen geliebt. Und das verdeutlicht dann Johannes an dieser Stelle noch einmal. Er sagt, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich komme von dieser Woche zurück aus einem Seminar. Da ging es unter anderem auch um Liebe, um Beziehungen, um Ehe, Familie. Und in der Eheberatung, das ist ganz wichtig, da spricht man von dem Beziehungskonto. Es ist die Frage, was jeder Einzelne einzahlt auf dieses Beziehungskonto. Und Ehen scheitern in der Regel nicht wegen großen Fragen, sondern sie scheitern meistens an den Kleinigkeiten des Alltags. Die Frage, was habe ich alles einbezahlt und was bekomme ich wieder heraus? Und wenn dann das Geben und Nehmen nicht mehr in einem Verhältnis steht, sondern wenn man das Gefühl hat, ich gebe nur noch und bekomme nichts mehr zurück, dann wird es ganz schwierig mit der Liebe. Das Beziehungskonto nicht im Sinne von Aufrechnen, aber im Sinne von dem, dass Geben und Nehmen noch in einem gesunden Verhältnis miteinander stehen, ist etwas ganz Wichtiges für Beziehungen. Und es ist auch wichtig für unsere Beziehung mit Gott. Wie sieht da unser Beziehungskonto aus? Habe ich den Eindruck, ich muss ständig etwas tun, um Gott zu gefallen? Oder lebe ich aus der Perspektive heraus, Gott hat alles für mich getan? Und dass das nicht nur im Kopf haften bleibt, sondern dass es ins Herz hinuntergeht. Ich lebe aus dieser tiefen Beziehung heraus, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Nicht darin besteht die Liebe, dass ich Gott liebe, sondern dass Gott mich geliebt hat. Das ist ganz wichtig für das Beziehungskonto, auch in unserer Beziehung zu Gott. Was empfange ich von Gott? Was bekomme ich? Wie lebe ich? Wie sieht da meine Beziehung aus? Gott ist eine unendliche Quelle, von der ich schöpfen kann. Gott rechnet nicht auf. Wie wichtig ist dieses Beziehungskonto und wie wichtig ist es, dass ich daraus lebe, dass ich weiß, da gibt es einen Gott über mir, der rechnet mir meine Fehler nicht zu, sondern ich darf vor ihm bestehen, weil er mich durch und durch liebt. Da atme ich die Luft der Freiheit und des Friedens. Mein Leben richtet sich aus auf diesen Gott. So weit, so gut, könnte man jetzt sagen, aber wie sieht es mit der Liebe aus, ganz praktisch im Alltag? Wie gestaltet sich meine Liebe nicht nur in dieser vertikalen Ebene von Gott zu mir, von mir zu Gott, sondern wie gestaltet sich meine Beziehungen in der horizontalen Ebene? Wie geht es da mit dem Nächsten? Wie sind da die Berührungspunkte? Da heißt es im Johannesbrief, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Hier taucht zum zweiten Mal der Begriff der vollkommenen Liebe auf. Neulich, als ich eine Frau im Krankenhaus besucht habe, da sind wir ins Gespräch gekommen und das ist immer nicht eigenartig, aber mir geht es immer so, sobald ein Pastor kommt, spricht man natürlich über den Glauben, ohne dass ich es anspreche. Vielleicht geht Ihnen das auch so in Ihren Berufen, wenn Sie Koch sind, dann spricht man übers Essen, hat man mit Finanzen zu tun, spricht man übers Geld, ist man Lehrer, ist man sofort bei den Schülern. So geht es einfach, so ist es, weil das weckt ja viele Assoziationen gleich beim anderen. Also wenn ich einen Raum betrete, spricht man ganz automatisch über Gott, ohne dass ich danach frage, ohne dass ich das Gespräch in diese Richtung führen würde. Und diese Frau sagte gleich zu mir, mein Gott ist der Baum. Ich habe mir dann überlegt, was bedeutet es? Mein Gott ist der Baum. Und sie hat mir erzählt, dass sie einfach einen Frieden findet in der Natur, wenn sie spazieren geht, wenn sie draußen ist. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Ebene. Gott, der Schöpfergott. Ich erlebe das auch bei einem Spaziergang, beim Joggen, bei einer Wanderung, wie gut es tut, Gott in der Natur zu erleben. Und dann im weiteren Verlauf des Gespräches sagte sie mir, aber ich gehe nicht mehr in die Kirche und ich habe auch nichts mehr mit Christen zu tun. Und ich habe gefragt, warum, was ist vorgefallen? Und dann sagte sie mir, es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sie einen Brief bekommen von einer Kirchengemeinde und da hat sie eine Rechnung bekommen über einen Betrag unter 30 Mark damals, das hätte sie bezahlen sollen. Sie hatte in dieser Zeit kaum Geld und ist zu dieser Behörde hingegangen und gesagt, ich kann das nicht bezahlen, das geht nicht. Daraufhin hat sie einen Brief bekommen, dass dann der Gerichtsvollzieher kommen wird und das Geld eintreibt. Das war so ein tiefer Schock und ich denke, das ist auch verständlich in so einer Situation, so ein tiefer Schock, dass sie das so berührt hat, dass sie diese Erfahrung nicht mehr loslassen konnte. Und diesen Brief trägt sie nun seit über 60 Jahren mit sich herum und schaut ihn immer wieder an. Dieser Brief oder ihre Einstellung zu dem, was damals vorgefallen ist, hat sie so tief gekränkt, dass sie keine Kirche mehr betreten hat und nichts mehr mit Christen zu tun haben wollte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind wir dann darauf gekommen und ich habe ihr den Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn Sie diesen Brief einmal verbrennen würden? Den tragen Sie nun schon seit über 60 Jahren mit sich herum. Über 60 Jahre und das Problematische daran ist, dass derjenige, der Ihnen das damals angetan hat, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr leben und wenn er noch lebt, wird er bestimmt nicht mehr an diesen Brief denken. Aber das Problem haben Sie, denn wer nachträgt, der muss diese Last die ganze Zeit mit sich herumtragen und diese Person hat die eigentliche Last. Vielleicht einmal Vergebung von dieser Seite her betrachtet. Wenn ich mich nicht mehr aussöhnen kann mit meinem Nächsten und es auch nicht möchte, habe ich die Hauptlast, denn ich muss es herumtragen. Und dann sagte die Frau, verbrennen möchte ich ihn nicht, aber vergraben werde ich ihn. Ich habe schon eine Stelle mir ausgedacht, da werde ich diesen Brief vergraben. Ich denke, das ist etwas Wunderbares, was aufzeigt, wie unsere Beziehung zu unserem Nächsten, zu unserem Mitmenschen gestaltet werden kann. Da passieren täglich Verletzungen. Es geht gar nicht anders, als dass wir uns verletzen. Aber wie gehen wir damit um? Tragen wir diese Verletzungen mit uns herum? Oder kommt eines Tages der Punkt, wo wir sagen, ja, ich habe jetzt darüber getrauert, ich habe die Wut herausgelassen, aber jetzt ist dran diese Aussöhnung mit mir selbst und die Aussöhnung mit meinem Mitmenschen. Nehmen wir uns diese Chance der Aussöhnung, dann spüren wir vielleicht an dieser einzigen Geschichte, an dieser einen Geschichte, die ich gerade erzählt habe, wie dann unser eigenes Leben arm wird. Dann bleibt am Ende nur noch der Baum, nur noch Gott in der Natur. Aber das ist zu wenig. Wenn wir Liebe lernen wollen, dann geht es nur in der Gemeinschaft, nur in der Auseinandersetzung mit unserem Nächsten, nur indem wir uns aussöhnen mit unserem Nächsten. Anders können wir Liebe nicht lernen. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das ist am Anfang, sondern wie sieht dann dieser Liebe-Lernprozess aus, was John Wesley Heiligung genannt hat? Wie sieht es aus, in der Liebe zu wachsen? Nur indem ich in Berührung komme mit meinem Mitmenschen. Und ich denke, jeder von uns hat da ganz andere Bezüge im Alltag, wie wir Liebe leben können, wie wir Liebe gestalten können. Ich möchte einmal das Beispiel nehmen von den Besuchen, wenn ich Menschen besuche, was es mir bedeutet. Wenn ich Menschen besuche, dann komme ich da zunächst einmal mit meiner eigenen Schwachheit und Begrenztheit in Berührung. Dann sehe ich meine eigenen Grenzen, dann sehe ich meine eigenen Schwachheiten, dann sehe ich auch ich könnte krank werden, auch ich könnte krank daliegen und ich werde an meine eigene Endlichkeit erinnert. Das Interessante im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, als die Priester an diesem schwer verletzten Menschen, da der am Wege liegt, vorbeilaufen, dann steht es in dem Text, sie sahen ihn, aber sie schauten weg. Wegschauen. Wegschauen bedeutet auch, nicht mit sich selbst konfrontiert zu werden. Wegzuschauen bedeutet, ich müsste mich ja auf die Fragen meines eigenen Lebens einlassen, an meine Verletzlichkeit, an meine Begrenztheit, aber die Priester schauen weg und schauen damit nicht nur von diesem Verletzten weg, von der Not weg, sondern sie schauen letztendlich von sich selbst weg und nehmen nicht die Möglichkeit mit hinein, dass auch sie selber hier liegen könnten, krank sein könnten. Das andere, was geschieht, indem wir Kontakt aufnehmen zu unseren Mitmenschen, das wird für mich in dem Text vom Weltgericht in Matthäus 25 sehr schön beschrieben. Da sagt Jesus, ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Und die Menschen wissen gar nichts davon und Jesus sagt, doch, in der Not des anderen habt ihr mich gesehen und besucht und in der Not des anderen war ich selbst gegenwärtig. Wenn wir unserem Nächsten begegnen, ihm das geben, was er wirklich braucht, dann begegnet uns Christus selbst. Das war ganz entscheidend auch für Mutter Teresa in Indien. Sie konnte diese Not, dieses Elend nicht sehen. Und dann wurde ihr diese Stelle so deutlich und wichtig, dass sie in der Not des anderen Christus selbst begegnet. Und dann konnte sie hinschauen auf das Elend, dann konnte sie dem Elend begegnen, weil sie wusste, ich begegne hier Christus selbst in Form der Not des anderen. Und wenn wir so dem anderen begegnen, dann spüre ich immer wieder, dann wird mein eigenes Leben reich und beschenkt und die Liebe, der Dreiklang der Liebe, er inspiriert mich für mein eigenes Leben. Ich komme zu dem dritten und letzten Bezug. Es ist die Liebe zu mir selbst. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch einmal den Vers 18 lesen. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. In diesem Zimmer, in dem ich war, von dem ich vorher erzählt habe, die Begegnung mit der Frau, mit dem Brief, da war im Nachbarbett noch eine andere Frau und auch sie erzählte mir ihre Geschichte. Und sie sagte mir, ich habe eine ganz schwere Kindheit gehabt. Ich wurde als Kind immer nur herumgestoßen. Meine Mutter wollte mich nicht. Meine Mutter hat mich niemals in die Arme genommen. Für mich ein unvorstellbarer Gedanke, sein eigenes Kind niemals in die Arme zu nehmen. Aber diese Frau hat es leider so erleben müssen. Sie war nicht geliebt, sie war verstoßen. Aber vor mir war keine verbitterte Frau, sondern diese Frau hatte eine Ausstrahlung. Und auch da sind wir tiefer ins Gespräch gekommen und sie sagte mir, das war ihr Leitsatz für ihr Leben: Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Der Mensch denkt sich so seine Wege aus, aber da ist noch ein anderer, der dahinter steckt. Und diesen Gott hat sie erfahren und selbst erlebt. Sie hatte eigene Kinder und sie hat gesagt, ich gehe anders mit diesen Kindern um. Ich habe Schweres erlebt, ich habe das aufgearbeitet, aber ich möchte nicht so leben, wie ich erzogen worden bin, sondern ich möchte anders umgehen, ich möchte Liebe lernen. Hier sehen wir den Zusammenhang, wie wichtig der Bezug ist im Dreiklang der Liebe, das heißt unsere Beziehung zu uns selbst. Und es ist einer der wichtigsten Punkte, denn wenn ich mich selbst nicht lieben und mich selbst nicht annehmen kann, werde ich immer Schwierigkeiten haben, meinen Nächsten zu lieben. Dann werde ich immer sofort anecken. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, habe ich auch ein ganz verschobenes Gottesbild. Dann erlebe ich Gott nicht als den liebenden Vater vielleicht, sondern eher als den strengen Vater, der mich überwacht. Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe besteht darin, dass die Furcht zurückgeht und die Liebe sich ausbreitet. Angst und Liebe schließen sich gegenseitig aus. Und das merken wir dann auch in den Lebensmustern. Wenn Menschen da sind, die Angst haben, immer zu kurz zu kommen, dann wird es immer schwierig mit der Liebe. Dann wird es auch schwierig mit dem Beziehungskonto, weil die denken immer, ich habe zu viel einbezahlt und der andere natürlich zu wenig. Wenn ich Angst habe, zu kurz zu kommen, dann wird es schwierig, Liebe zu lernen. Liebe treibt die Angst aus. Das ist die großartige Chance. Wenn ich auch mit Menschen zu tun habe, die voller Angst sind, die Angst haben, man könnte ihnen irgendetwas wegnehmen, dann wird es anstrengend, auch am Arbeitsplatz. Dann wird es anstrengend, wenn Menschen ihre Sachen krampfhaft verteidigen. Ich meine jetzt nicht, dass Kompetenzen klar geregelt werden müssen. Das ist klar. Man muss wissen, wer für was zuständig ist. Wenn es da Grenzüberschreitungen gibt, muss man darüber sprechen. Aber wenn Menschen in einer grundsätzlichen Angst sind, der andere könnte mir irgendetwas wegnehmen, dann lebe ich nicht aus der Liebe, sondern aus der Furcht heraus und dann ecke ich auch ständig an. Die Liebe möchte die Furcht und die Angst herausnehmen, dass ich angstfrei leben kann. Wie wichtig ist das auch in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen, in Sitzungen, wenn ich einfach das sagen kann, was ich wirklich denke, ohne Angst zu haben, was passiert jetzt? Einfach auszusprechen, wie es gerade um mich steht, wo ich gerade stehe. Wie wichtig ist das auch in den Hauskreisen, wenn ihr euch und wenn sie sich diese Woche wieder treffen, einfach zu sagen zu können, so stehe ich gerade, da bin ich, das berührt mich, das bewegt mich und dann nicht Angst haben muss, dass 5 oder 6 andere gleich wissen, wo es lang geht, sondern das einfach mal aushalten. Ja, da stehe ich und ich darf das ohne Angst, ohne Furcht sagen. Ich denke, wenn das möglich ist, dann spürt man, dass ein Wachstum in der Liebe da ist. Darin zeigt sich für mich die Liebe, wo man angstfrei reden kann. Da ist ein Prozess der Liebe im Gang. Ich wünsche uns den Mut und dass wir uns auf dieses Abenteuer der Liebe einlassen. Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Lernprozess. Ein Lernprozess, dass wir uns durch und durch von Gott lieben lassen, dass wir unser Beziehungskonto auffüllen lassen, dass wir das Wagnis eingehen, mit unseren Mitmenschen in Berührung kommen. Auch wenn wir uns da vielleicht manchmal die Finger verbrennen, auch wenn es manchmal schwierig wird, aber wir erfahren dürfen, unser Leben weitet sich in Bezug zu unseren Mitmenschen. Und wo wir spüren, da sind in mir noch Dinge nicht in Ordnung, da hafte ich ständig an mir selber. Ich stehe mir selber am meisten im Wege, dass wir den Mut haben, das aufzuarbeiten und sagen, da möchte ich der Liebe Gottes ganz besonders Raum geben, damit die Angst, meine Ängstlichkeit zurückgeht und ich auch mich selbst lieben lerne. Und dann entsteht ein wunderbarer Dreiklang der Liebe, Da schleichen sich immer wieder Missklänge ein, aber so wie ein Chor, so wie eine Band, so wie ein Orchester, man kann üben und diesen Dreiklang verbessern. Diesen Mut wünsche ich mir selber und dieses Abenteuer, darauf möchte Gott uns es schenken, dass wir uns immer wieder darauf einlassen. Amen. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Wir bleiben sitzen zum Gebet. Jesus Christus, ich möchte dir jetzt danken für diesen Morgen. Ich möchte dir danken, dass du nicht spärlich mit der Liebe umgehst, sondern dass du uns durch und durch liebst, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Ich möchte dir danken, dass du die Beziehung mit uns eingegangen bist. Wir müssen nicht krampfhaft suchen, sondern du bist auf uns zugekommen. Und ich danke dir für diese befreiende Liebe. Schenke es, dass ich und dass wir diese Liebe zulassen in unserem Leben, in all unseren Beziehungen, die wir leben, zu Hause, in der Familie, zu den Kindern, zu Arbeitskollegen, Kolleginnen, auch zu den Menschen, wo es uns schwerfällt. Zeige du uns, wie wir einen Zugang finden können, wie wir auch in schwierigen Situationen Liebe lernen können. Und ich danke dir, dass vollkommene Liebe nicht perfekte Liebe bedeutet, denn die gibt es nicht, sondern dass vollkommene Liebe bedeutet, dass wir uns vollkommen von dir geliebt wissen und dass wir es lernen dürfen, dass die Liebe über die Angst und die Furcht siegen darf. Schenke uns dieses Geheimnis der Liebe. Und da, wo wir spüren in uns, das sind Dinge, das ist dunkel, da brauchen wir ganz besonders deine Liebe. Da können wir uns selbst nicht richtig lieben. Da gib uns den Mut, dass wir es zur Sprache bringen vor Menschen und vor dir, dass wir uns auf deine vollkommene Liebe einlassen dürfen. Geh du ganz besonders mit den Menschen, die sich nicht geliebt fühlen. Ich denke an dieser Stelle auch ganz besonders an viele Kinder, die aufwachsen müssen ohne Liebe. Das ist für mich ein furchtbarer Gedanke. Greife du ein durch Menschen, die sie entdecken, die sie finden, Menschen, die sie lieben. Ich bitte dich darum, da wo es an Liebe mangelt, schenke es, dass wir diese Liebe neu entdecken und erfahren in all unseren Bezügen des Lebens. Amen.